So richtig geglückt ist der Stapellauf vom schwarz-gelben Traumschiff nicht, oder?
Ach, Maschinenraum halb unter Wasser, würde ich sagen, nicht? Und die Leichtmatrosen haben noch bei der Jungfernfahrt im Merseberger Trockendock randaliert, nicht wahr? Hier, ich habe den Koalitionsvertrag Satz für Satz, Seite für Seite durchgearbeitet. Ist ja viel Interessantes dabei.
Ja, schön, nein, danke. Mir reicht schon die Präambel. Mut zur Zukunft.
Ja, aber dann kommt schon auf Seite 12 alles unter Finanzierungsvorbehalt. Nicht interessant. Wollen Sie es mal einsehen?
Nein, danke. Mir langt schon, wie Sie Ihre Wahlversprechen jetzt umsetzen. Es gilt das gebrochene Wort. Hier, bitte die Chefin persönlich.
Kann sie mich darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt?
Was? Da kann man sich nicht drauf verlassen, hat sie gesagt.
Man kann sich nicht drauf verlassen.
Aha. Ich meine,
immer der gleiche Kohl.
Ja.
Wofür?
Ja, klar, in bestimmter Weise habe ich auch was zu sagen. Aber ich kann viel sagen, wenn nicht andere mitmachen. Und wenn wir nicht bestimmte Dinge auch gemeinsam unternehmen.
Komport 192, raubhadopiert. Hallo und herzlich willkommen zum 192. Komport, den ich am heutigen... Jawohl. Den ich am heutigen Freitag, dem, was haben wir, 15.? Ja, 15. Januar 2010 aufgenommen habe. Bei arg kaltem, aber dafür nicht schneiendem Wetter. Und man ist ja heutzutage schon über Kleinigkeiten froh. Ja, So, das Intro sind zwei Teile. Der erste Teil kommt aus Neues aus der Anstalt Nummer 29. Und der zweite Teil ist unsere Frau, der Bundeskanzler. Ja, das hat die tatsächlich von sich gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das hergeklaut habe. Irgendwo habe ich das hergeklaut. Ist ja auch egal. Jedenfalls gibt es heute inhaltlich wieder das, was es eigentlich auch in den letzten Wochen immer wieder mal gab, nämlich reguläre zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Space mit Mafia, beziehungsweise Mafia, Tech, Space, noch mehr Tech. Ja, jedenfalls, was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte. Miet, Zensur-Update, Terror, Steuermeldungen und einem Basthärchen. Kalik, Eisfock, Chili-Greetings. Da rechts fährt gleich eine S-Bahn los. Bei minus 1 oder minus 2 Grad, die sich anfühlen wie minus 6 oder minus 9. Wind macht 15 bis 22 km/h aus dem Osten. Das ist auf jeden Fall unwarm. Ja, aber es soll ja Leute geben, die nach noch kälteren Temperaturen schreien. Die mir dann auch noch einfällt. Nein? So. Da bin ich dann wieder. Bumm. Die S-Bahn macht Geräusche. Wie auch immer. Da bin ich dann wieder. Miet. Gucken wir doch mal, was haben wir denn Schönes? Als erstes mal eine Meldung, die Fefe irgendwo ausgebuddelt hatte. TS aggressiv, weil nämlich in L.E. ein TSA-Agent festgenommen wurde am 3. Januar, weil der gerade aus seiner Schicht rausgekommen ist und dann nur vor sich hingebrabbelt hat. I am God, I am in charge. Hust. Ich bin Gott, ich bin verantwortlich. Ja, nee, möchte man nicht wissen, was der geraucht hat während seiner Schicht. Und außerdem sollen in L.E. dann auch TSA-Leute illegale Drogen genommen haben. Was aber nicht ganz so spannend ist wie der I am God. Aber ja, da dachte ich auch noch, ja, super. Der hat aber ganz ordentlich einen in der Dings gehabt. Hätte man nicht so viel genommen davon. Oder? Naja, nun ist er nicht mehr in Charge. So, dann gibt's einen JVA-Mobbing-Verdacht. Nämlich aus Herford. Gut 3 Jahre nach dem qualvollen Tod eines Häftlings in Siegburg gehen Staatsanwälte neuen Foltervorwürfen gegen junge Gefangene in Nordrhein-Westfalen nach, schreibt die Frankfurter Rundschau. 4 junge Häftlinge sollen im Jugendgefängnis Herford einen 16 Jahre alten Mitgefangenen schwer misshandelt, vergewaltigt und zum Selbstmordversuch gedrängt haben. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld ermittelt gegen vier Beschuldigte im Alter von 15 bis 20 Jahren, sagte Staatsanwalt Reinhard Baumgart am Freitag und bestätigte Medienberichter. Die Vorwürfe seien aber nicht gesichert. Mir wird hier gerade kalt. Das Opfer halte sich zu einer Jugendhilfemaßnahme in der Türkei auf und sei von den Staatsanwälten noch nicht befragt worden. Bislang hätten 3 Beschuldigte Gelegenheit zur Aussage gehabt, sie stritten die Vorwürfe ab. Die Vorwürfe wecken Erinnerungen an den Tod eines Häftlings in der JVA Siegburg. Im November 2006 hatten in der Justizvollzugsanstalt 2 damals 17 und 20 Jahre alte Gefangene einen 20-jährigen Mithäftling über viele Stunden in der gemeinsamen Zelle misshandelt, vergewaltigt und schließlich, um einen Selbstmord vorzutäuschen, an einer Toilettentür erhängt. Baumgart sagte, zwischen Mitte Mai und Ende Juli vergangenen Jahres sei der 16-Jährige möglicherweise mehrfach misshandelt worden. Unter anderem soll er mit einem Stuhlbein vergewaltigt worden sein. Laut Zeugen soll sich der Hauptbeschuldigte mit den Taten gebrüstet haben, berichtete das Westfalenblatt. Ein unbeteiligter Mitgefangener hatte in einem anderen Gerichtsverfahren über das Geschehen berichtet. Das Opfer soll die Vorgänge bestätigt haben, wie der Anwalt des 16-Jährigen dem Westfalenblatt sagte. Der Junge hat keinen Grund, jemanden zu Unrecht zu belasten, schilderte der Jurist Peter Wüller der Zeitung. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Ralf Jäger, warf der Justizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter, CDU, vor, die Verantwortung auf andere abzuschieben. Sollte sich der Verdacht bestätigen, ist dies ein eindeutiges Indiz dafür, dass auch nach dem Foltermord in Siegburg nicht alles Erforderliche getan wurde, um jugendliche Gefangene, die der Obhut des Staates anvertraut sind, vor Gewalt im Strafvollzug zu schützen. Die SPD-Fraktion werde das Thema auf die Tagesordnung des Rechtsausschusses am 13. Januar setzen lassen. Ministeriumssprecher Ulrich Hermanski wies die Kritik Jägers zurück. Es werde ermittelt. Bisher gebe es nur unbewiesene Behauptungen. Solange niemand die Sachlage kennt, können wir uns auch nicht dazu äußern. Ja, nö, klar. Also, was im Wesentlichen da abgegangen ist, oder in dem ganzen Verfahren abgeht, ist, dass sie jetzt einfach schlicht und ergreifend sagen, ja, aber der ist ja in der Türkei, den können wir nicht fragen. Na, das heißt, das Ding, das liegt da jetzt. Na, anstatt, dass man ihn dann irgendwie mal befragt oder befragen lässt, liegt das ganze Ding jetzt also. Und liegt und liegt und liegt und liegt und liegt und wartet darauf, dass er vielleicht mal irgendwann Gras drüber wächst. Kann allerdings ein bisschen dauern, weil so Gras an sich erstmal so ein bisschen braucht. Na. So, dann gab's die SLS-Wünsche, die Heise ausgebuddelt hatte. Beziehungsweise ich habe sie bei Heise gefunden, die haben die, glaube ich, irgendwie bei Spiegel als Vorabmeldung gefunden. Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, FDP, hofft auf einen Stopp des Gesetzes für Websperren gegen Kinderpornografie durch den Bundespräsidenten. Wenn das Gesetz nicht in Kraft tritt, machen wir genau eines. Dann sorgen wir dafür, dass diese Inhalte gelöscht werden, sagte sie dem Nachrichtenmagazin Spiegel. Metabotschafter, wenn das Gesetz in Kraft tritt, dann machen wir genau das, was die christlich zensierende Union will, nämlich die Augen zu. Ja, ne? So viel zu, wir sind aber immer gegen Zensur gewesen. Sie hofft auf einen Stopp des Gesetzes. Sie könnte ja vielleicht ihren Arsch auch mal in die Höhe bewegen und dafür sorgen, dass im Bundestag ein Gesetzentwurf rumliegt, der dafür sorgt, dass selbst wenn das Gesetz in Kraft treten sollte, es erstmal wieder deaktiviert wird. Na, das könnte man einfach schon mal machen. Solange wie sich die Regierung Zeit lässt, auf Horter zu antworten, könnte man ja seinen fetten Arsch einfach mal in Bewegung setzen, wenn man das denn wollte. Oh, von mir aus auch nicht ganz so fetten Arsch. Aber die Tatsache, dass sie das nicht tut, sagt ja auch schon einiges. Allerdings gebiete es der Respekt vor den Kompetenzen des Bundespräsidenten, sich mit Empfehlungen zurückzuhalten. Bundespräsident Horst Köhler hat das Gesetz für Websperren gegen Kinderpornografie noch nicht unterzeichnet. Er bat zunächst die Bundesregierung um ergänzende Informationen zu dem Gesetz. Das nach Meinung von Experten möglicherweise verfassungswidrig ist. Was heißt hier möglicherweise? Das Gesetz ist verfassungswidrig. In so many ways. FDP, Linke und Grüne wollen das Gesetz, das auf eine Initiative der damaligen CDU-Familienministerin Zensursula von den Leyen zurückgeht, nun ganz kippen. Beim umstrittenen Arbeitnehmerdatenprojekt Elena forderte Leuthäuser-Schnarrenberger in dem Interview deutliche Einschränkungen. Ich finde, wir sollten uns auf Daten beschränken, die für das Ausstellen der fraglichen Arbeitsbescheinigungen unbedingt erforderlich sind, sagte sie. Informationen über Abmahnungen oder Streiktage gehörten sicher nicht in diese Kategorie. Wieso? Es gibt ganz seltene Ausnahmefälle, wo diese Informationen tatsächlich benötigt werden könnten. Und wenn man die dann schon mal vorratsspeichert, verdachtsunabhängig, dann hat man die ja. Das ist doch die offizielle Argumentation, warum der ganze Scheiß bei Elena drin ist. Na, auch interessant. Die Frau hat auch ihre Fresse gehalten, als das Ding damals verabschiedet wurde und macht hier jetzt auch schon wieder nicht den Anschein, als würde sie da irgendwie gesetzlich gegen vorgehen wollen. Hallo, der Bundestag hat die Macht, Gesetze zu erlassen. Oder zumindest mal laut drüber nachzudenken. Immer nur zu sagen, das finde ich böse, sorgt nur nicht dafür, dass da auch nur ein einziger Gesetzentwurf auf den Weg kommt. Keine Ahnung, hat der Bundestag überhaupt schon mal irgendwie angefangen, Gesetzentwürfe auf den Weg zu bringen? Der hat dieses Recht. Der muss nicht darauf warten, dass die Regierung sich da in die Hufen begibt. Mal ganz davon abgesehen, sie könnte ja auch als Teil der Regierung sich in die Hufe begeben. Ja, tut sie auch nicht. Komisch das. Mit dem elektronischen Entgeltnachweis Elena will die Bundesregierung lästigen Papierkram in der Arbeitswelt abschaffen. Arbeitgeber erstellen jährlich etwa 60 Millionen Bescheinigungen über Einkommen und Beschäftigung ihrer Mitarbeiter. Nach heftiger Kritik hat die Bundesarbeitsministerin von der Leyen Nachbesserungen zugesagt. Seit Jahresbeginn müssen alle Firmen die Einkommensdaten ihrer Beschäftigten elektronisch an eine zentrale Speicherstelle bei der Deutschen Rentenversicherung melden. Ab 2012 sollen die Sozialbehörden dann auf Basis dieser Daten Leistungen auszahlen oder verweigern. Ja, schwach. Ganz schwach. Ist eine Meldung von Samstag. Dann ist mir die Sponnmeldung auch über den Weg gelaufen. Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hat in einem Spiegelgespräch die Strategie des Internet-Weltkonzerns Google scharf kritisiert. Der Suchmaschinenkonzern entwickle sich gerade weithin unbemerkt zu einem Riesenmonopol, ähnlich wie Microsoft. Dienste wie Google, Streetfief, für den komplette Straßenansichten abfotografiert werden, oder Google Earth nennt man das übrigens, wenn man Englisch spricht, aber ich weiß nicht, wie weit Englisch die Frau kann. Also, wo war ich? Oder Google Earth, der Grundstücke in hoher Auflösung aus der Vogelperspektive zeigt, seien rechtlich unbedingt prüfenswert. Mich stört dieses Vorpreschen, diese Gigantomanie, die auch bei der Google-Buchsuche durchscheint, so die Bundesjustizministerin. Für das Angebot scannt Google derzeit Millionen Bücher weltweit. Es sei nicht ihre erste Reaktion, etwas zu verbieten, zu verhindern. Es gehe aber darum, mehr Transparenz herzustellen und dafür zu sorgen, dass die Nutzer darüber aufgeklärt werden, was mit ihren Daten geschieht. Da sehe ich eine Bringschulter bei den Unternehmen, da ist vieles noch sehr verbesserungswürdig, so Leuthäuser-Schnarrenberger. Komisch, das nannte man früher mal Innovation. Die haben es gewagt zu innovieren. Nee, das geht ja gar nicht. Wenn das nicht bald geschehe, sind wir womöglich als Gesetzgeber gefordert. Befragt zu ihren ersten Wochen im neuen Amt, räumte die Ministerin Startschwierigkeiten bei Bürgerrechtsthemen wie dem Bankdatenaustausch SWIFT mit den USA ein, den Schwarzgeld gegen ihren Widerstand passieren ließ. Sie halte das SWIFT-Abkommen für falsch. Die FDP habe sich gegen den Koalitionspartner indes nicht durchsetzen können. Umso wichtiger ist es, dass sich die Liberalen bei künftigen Entscheidungen als Bürgerrechtspartei behaupten. Genau, wir haben einmal nicht hingekriegt, was wir offiziell versprochen haben, haben uns also zu gut Deutsch nicht an den Koalitionsvertrag gehalten. Aber das wird nie wieder vorkommen. Sag mal Leute, für wie dumm hält die Frau uns alle? Für wie dumm? Mal ganz ehrlich. Muss schon ziemlich dumm sein. Umso wichtiger ist es, dass sich die Liberalen bei künftigen Entscheidungen als Bürgerrechtspartei behaupten, so Leuthäuser-Schnarrenberger. Das bedeutet, das darf sich nicht wiederholen. Und ein zweites SWIFT wird es nicht geben. Nee, eins reicht ja auch. Der Zugang übrigens früh. Wenn hier jetzt schon die Dings runtergehen. Unterschiedliche Auffassungen gibt es in der Koalition auch über das Internetsperregesetz zur Kinderpornografie, das Bundespräsident Horst Köhler bislang nicht unterzeichnet hat und zu dem er zusätzliche Auskünfte angefordert hatte. Wir haben als Bundesregierung noch keine gemeinsame Stellungnahme abgegeben, so die Bundesjustizministerin. Die FDP habe Internetsperren immer sehr kritisch gegenübergestanden. Städtchen galt aber auch nur, solange sie in der Opposition waren. Jetzt sind sie nicht mehr in der Opposition, jetzt kann man das Ding ja mal mitmachen, oder was? Hallo? Ein zweites Swift wird es nicht geben. Nö. Ihr müsst ja einfach nur gar nichts tun. Das Gesetz ist schon da. Lasst Horte irgendwie zukommen, das passt schon. Wenn ihr Pech habt, unterschreibt er das Ding sogar noch. Na, aber dann seid ihr noch weniger glaubwürdig. Ihr seid jetzt schon nicht glaubwürdig, Pfeifen. Ja, also, wer ernsthaft meint, die FDP hätte irgendwas mit Bürgerrechten am Hut, der zieht sich auch seine Bekleidung mit interessanten Werkzeugen an. So. Von daher ist klar, dass da jetzt unterschiedliche Vorstellungen aufeinanderprallen. Wieso unterschiedliche Vorstellungen? Schäuble hat doch schon gesagt, das Zensosula-Gesetz war reiner Wahlkrampf. Der Wahlkrampf ist jetzt vorbei. Ergo kann auch das Zensosula-Gesetz weg. Wenn Schäuble das schon zugibt, na, dann heißt das im Wesentlichen, ihr könnt das Ding knicken. It is worthless. Aber hey. Wenn das Gesetz nicht in Kraft trete, würde man dafür sorgen, dass derlei Inhalte gelöscht werden. Und wenn das Gesetz in Kraft tritt, dann, wie gesagt, machen wir die Augen zu und tun so, als wäre da nichts. Hallo S-Bahn. Du bist leise. Relativ. Das sei ohnehin effektiver, als sie durch leicht umgehbare Sperren nur zu verstecken. Insgesamt fehle in der schwarz-gelben Koalition noch das Gefühl des Miteinander. Ist ja tatsächlich leise. So die Ministerin. Das muss besser werden. Ja. Warum sie erst auf Google rumhackt? Na, die haben es gewagt, Dinge zu tun. Nur noch mal fürs Protokoll. Ich habe es ja jetzt schon zigtausendmal gesagt, aber es soll ja Leute geben, die sich nicht alle alten Folgen anhören. Die Geschichte mit, da fährt jemand auf den Straßen und fotografiert Häuser, gibt es schon. Diese Datenbanken existieren schon längst. Die werden von irgendwelchen Scoring-Anbietern genutzt. Es gibt schon längst Fotos von allen Häusern. Wie aktuell die sind, keine Ahnung. Aber jetzt sich hinzustellen und zu sagen, Google macht das, das ist böse, hieße eigentlich, man müsste seinen fetten Arsch auch in die Höhe kriegen und die nicht öffentlichen Datenbanken auch verteufeln. Macht komischerweise keiner. Es weist komischerweise auch niemand darauf hin, dass es diese Datenbanken gibt. Na, ich meine, die werden benutzt, die sind halt nur nicht total öffentlich im Netz verfügbar. Da verlangen nämlich die Anbieter Geld für, dass sie die Fotos rausrücken. Na, deswegen kommt man da nicht so ohne weiteres ran. Deswegen weiß kaum jemand, dass es diese Dinger gibt. Die gibt's aber und die werden benutzt. Na, und wer Angst davor hat, dass er wegen seines Hauses irgendwie negative Auswirkungen hat, der hat keine Angst vor Google, sondern er sollte eher Angst vor diesen Scoring-Datenbanken haben. Na, mal ganz davon abgesehen, dass in den Scoring-Datenbanken noch ganz andere eklige Sachen drin stecken. So was wie, wohnt im selben Haus wie jemand, der nicht zahlen möchte. Gab's ja eine schöne Amazon-Geschichte mal irgendwann. So, dann hat sich der Heise-Ticker auch noch auf den Google-Teil der Aussage raufgeworfen. Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hat die Strategie von Google scharf kritisiert. Der Suchmaschinenkonzern entwickle sich gerade weithin unbemerkt zu einem Riesenmonopol, ähnlich wie Microsoft, erklärt die Ministerin in einem Interview mit dem Spiegel. Dienste wie Google Street View, für den komplette Straßenansichten abfotografiert werden, oder Google Earth, der Grundstücke in hoher Auflösung aus der Vogelperspektive zeigte, seien rechtlich unbedingt prüfenswert, sagte sie. Inwiefern ist das rechtlich prüfenswert? Ich fahre auf einer Straße, ich mache Fotos. Das darf ich als Privatmensch übrigens auch. Gut, als Privatmensch habe ich nicht so eine Chance, so viele Fotos zu machen, wie Google die hat. Aber natürlich darf ich das. Steht, glaube ich, auch irgendwo explizit in den Gesetzen drin. Verboten ist es erst, wenn man sich auf nicht öffentliches Gelände begibt. Solange niemand nachweisen kann, dass Google das für die Fotos tut, sind die Fotos nicht offensichtlich illegal. Aber hey. Bla bla. Ja, nee, das ist im Wesentlichen nochmal die gleiche Aussage, die ich eben schon hatte. So, dann gibt's auch wieder ein neues aus der Zensur. Spanien-Update, auch eine heiße Meldung. Die spanische Regierung will weiterhin gegen die Internetpiraterie durchgreifen. Das Kabinett brachte in Madrid am Freitag jedoch einen überarbeiteten Gesetzentwurf auf den Weg, der das Sperren von Websites vorsieht, die das illegale Kopieren von Musik, Filmen oder Software ermöglichen. Immerhin soll nun dazu eine richterliche Anordnung nötig sein. Als Schaltstelle sieht die neue Regelung weiterhin eine Kommission für die geistige Umnachtung im Kulturministerium vor. Diese soll, wie schon im vorherigen Entwurf beschrieben, Beschwerden betroffener Künstler oder Unternehmen entgegennehmen und überprüfen. Anders als zwischendrin geplant, soll die Kommission die Schließung einer Seite nun aber bei einem Richter beantragen. Hat er mehr als 2 Minuten Zeit? Ist es für den ein größerer Aufwand, das Ding abzulehnen, als es anzunehmen? Na, das sind so Fragen, die man sich in Anbetracht der Hausdurchsuchungspraxis in Deutschland auch mal stellen darf. Was ist einfacher, wenn der Richter das Ding ablehnt oder wenn der Richter das Ding annimmt? Wenn das Annehmen einfacher ist, wird das nämlich eher annehmen. Und wenn es Ablehnen einfacher ist, naja, dann wird das vielleicht eher ablehnen. Die Justiz muss dann innerhalb von 4 Tagen eine Entscheidung fällen, wie Kulturministerin Angeles González Sinde erläutert. Nach einer Prüfung seitens verschiedener Experten soll der Gesetzentwurf im Februar im Parlament vorgebracht werden. González Sinde kämpft schon länger für Internetsperre nach dem Vorbild Frankreichs. Bis 2009 gab es noch Überlegungen, statt der Webseiten zu sperren, die Bandbreite der Nutzer nach einer gewissen Zeit zu beschränken. Ja, super, fällt mir dazu spontan ein. So, dann Zensursula ist übrigens immer noch völlig offen. Die Bundesregierung hat nämlich in jüngster Zeit vor allem auf Ebene der Vereinten Nationen Wege zur Verstärkung der Zusammenarbeit internationaler Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen Kinderpornografie vorangetrieben. Dies geht aus der Antwort des federführenden Familienministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion der Grünen hervor, die Heise Online vorliegt. Als wichtiges politisches Signal wertet es das Haus der neuen Familienministerin Christina Köhler, CDU, demnach, dass die UN-Generalversammlung kürzlich eine einschlägige Resolution zu Kinderrechten verabschiedet habe. Die Entschließung ruft die Mitgliedstaaten laut der Bundesregierung auf, deutsche Initiative hin auf, Maßnahmen zu unternehmen, um die Verbreitung von Kinderpornografie im Internet zu verhindern. Zudem sollen sie die Löschung von Seiten mit kinderpornografischen Inhalten ermöglichen und Strafverfolgung sicherstellen. Nur nochmal zum Mitmeißeln. Das BKA selber wusste Mitte letzten Jahres schon nach Auswertung der dänischen Zensurlisten oder nach Auswertung einer Auswertung der dänischen Zensurlisten, dass die Inhalte übrigens in USA, in Deutschland und in anderen europäischen Staaten versteckt sind. Und da soll mir mal jemand erzählen, dass man in Deutschland nicht löschen könnte. Na, also das Märchen, das glaube ich auch erst, wenn mir jemand das mit ernstem Gesicht erzählen kann und ich danach nicht 3 Tage lang im Lachkoma liege. Ja, Lachkoma. Was soll ich die Pferde hin? Egal. Eine im März bei der Sitzung des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen weiter zu verhandelnde Resolution werde das Schwerpunktthema sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen haben. Dabei werde sich die Bundesregierung erneut für die Ächtung von Webseiten mit kinderpornografischen Inhalten einsetzen und konsequente Strafverfolgung einfordern. Oh, Bullshit. Ex-Familienministerin Zensursula von den Laien CDU hatte zuvor in der Auseinandersetzung um Websperren immer wieder auf eine Reihe von Staaten verwiesen, in denen es Probleme mit dem Löschen kinderpornografischer Seiten gäbe. Ja, Deutschland vor allem, ne? Deutschland und USA sind doch die Top 2. Ich meine, Nummer 3 sind schon Niederlande. Na, USA. Da soll mir mal jemand sagen, dass die USA nicht irgendwie prüde bis zum Umkippen sind. Das glaube ich aber auch erst, nachdem ich sehe. Konkret nannte sie unter anderem Indien, was zu diplomatischen Verwerfungen führte. Die Meinungsbildung um weiteren Umgang mit dem Zugangserschwerungsgesetz, das der Bundestag unter Schwarz-Rot im Sommer noch verabschiedete und das nach wie vor Bundespräsident Horst Köhler, CDU, auf formale Verfassungskonformität hingeprüft wird, ist laut Familienministerium innerhalb der Bundesregierung noch nicht abgeschlossen. Wie lange wollen die sich eigentlich Zeit lassen? Hotte hat letztes Jahr noch gesagt, nö. Unterschreibt er nicht, er will weitere Informationen. Jetzt haben wir 2 Wochen, sind jetzt schon rum. Im neuen Jahr. Wie lange soll das Ding da eigentlich liegen bleiben? Bis das Jahr rum ist? Dann wollen die da tatsächlich das ganze Jahr abwarten? Ah, da würde ich mich als Köhler ja auch irgendwie verarscht fühlen. In der Koalitionsvereinbarung hatte sich Schwarz-Gelb darauf verständigt, die Ausführung des Gesetzes auf Eis zu legen und ein Jahr lang den Vorrang des Prinzips Löschen statt Sperren zu forcieren. Ebenfalls noch im Gange sind laut Familienministerium Überlegungen, wie die angestrebte engere Zusammenarbeit zwischen den Polizeibehörden und den Selbstkontrollinstrumenten der Internetwirtschaft, etwa durch den Zusammenschluss von Meldestellen INHOP, beflügelt werden könne. Die Bundesregierung plant, den Antworten zufolge nicht Personal und Sachmittel der Strafverfolgungsbehörden des Bundes zu erhöhen, um Kinderpornografie besser direkt an der Quelle bekämpfen und die Täter effektiver verfolgen zu können. Die Verfolgung einschlägiger Delikte obliege den Strafverfolgungsbehörden der Länder, weist das Familienministerium in diesem Fall eine Zuständigkeit des Bundeskriminellen Amtes zurück. Ach, aber für die Zensurlisten sind sie zuständig? Na? Was ja dann auch wieder, das ist die Verfassungswidrigkeit des Zensursolargesetzes, dass der Bund gar keine Kompetenzen hat, da überhaupt auch nur ein Gesetz erlassen zu dürfen. Darf er nicht. Wenn der Bund das tut, dann erlässt er ein Gesetz, was offensichtlich verfassungswidrig ist. Also da muss man sich nicht mal mehr irgendwie groß anstrengen. Das Ding hätte Hotte schon kassiert haben können. Hat er nicht. Die Wiesbadener Polizeibehörde sollte ursprünglich Sperrlisten an die Provider liefern. Eine Veranlassung für eine Budgeterhöhung sieht die Bundesregierung nun aber nicht. Einfluss auf die Etatbemessung in den Ländern könne man zudem nicht nehmen, da deren Haushaltshoheit zu beachten sei. Ja, deren Haushaltshoheit ist zu beachten und deswegen nimmt man ihnen einfach mal Geld weg. Siehe die Steuergeschenke, die ja keine Geschenke sind, laut Guido. Der Herr. Zu Überlegungen über konkrete Maßnahmen im Rahmen der Prävention und Aufklärung bei kommerzieller sexueller Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen kann die Bundesregierung derzeit noch wenig Auskunft geben. Genauso wenig gibt es Angaben über Aufklärungskampagnen zu Sensibilisierung von Betroffenen, Behörden und Bürgern über gezielte... zur Sensibilisierung von Betroffenen, Behörden und Bürgern oder über gezielte Initiativen zur Stärkung der Medienkompetenz der Nutzer. Der allgemeine Aktionsplan zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt solle aber weiterentwickelt werden, heißt es in Berlin. Mitte des Jahres wolle man dazu einen Vorschlag ins Bundeskabinett einbringen. Dass die Regierung auf 17 von 40 Fragen zu den sensiblen Themenbereichen nicht antworten kann, ist für die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen Ekin Deligöz zweifellos ein Zeichen mangelnden Engagements. So müsse etwa der nationale Aktionsplan sofort wieder aufgelegt werden. Der netzpolitische Sprecher der Oppositionsfraktion Konstantin von Notz bemängelte gegenüber Heise Online, dass die Bundesregierung keine kohärente und effektive Strategie gegen sexuellen Kindesmissbrauch habe. Statt tragfähige Konzepte gegen Kinderpornografie zu entwickeln, habe sie auf eine völlig absurde Alibi- und Stoppschildpolitik gesetzt und sei damit fulminant gescheitert. Ja, fällt mir dazu spontan mal ein. Ist so. So, dann gab es die Google-China-Meldung, die Google-Lensur. Google will in China irgendwie nicht mehr zensieren und droht jetzt mit Abschaltung ihrer dortigen Angebote. Vorher wollen die Googler allerdings irgendwie angegriffen worden sein. Und was inzwischen rausgesickert ist, ist der Angriff wohl über einen IE6 Zero-Day-Exploit passiert. IE6. Google-Leute nutzen IE6. IE6 ist exploitbar, ergo Google ist exploitbar. Hä? Ist nicht so, als hätte Google nicht irgendwie einen eigenen Browser, ne? IE6, mal ganz davon abgesehen, IE6 ist so steinalt, dass wenn der noch steinalter wäre, man schon Windows 2000 benutzen müsste, wo es nun IE5 gab. Aber ja. So. Dann gibt's den Terror, der natürlich weitergegangen ist. Frankfurter Rundschau. London. Nach einer angeblichen Bombendrohung in einer Maschine auf dem Londoner Flughafen Heathrow sind 3 Männer festgenommen worden. Bewaffnete Antiterrorpolizistinnen bestiegen am Freitagabend das Flugzeug der arabischen Gesellschaft Emirates, weil die Besatzung verbal bedroht worden sei. Das teilte die Polizei in London mit. Das Flugzeug mit 331 Menschen an Bord war auf dem Weg nach Dubai auf der arabischen Halbinsel. Bei einer Durchsuchung fand die Polizei jedoch keine gefährlichen Substanzen. Die 3 Männer im Alter von 58, 48 und 36 Jahren seien wegen des Verdachts einer Bombendrohung weiter in Gewahrsam, erklärte Scotland Yard am Samstag. Keine Angst, deren genetischen Daten sind natürlich genommen worden und werden auch niemals wieder gelöscht werden. An Flughäfen weltweit herrscht derzeit erhöhte Sensibilität wegen möglicher Terroranschläge. Am ersten Weihnachtstag hatte ein Nigerianer versucht, eine US-Maschine auf dem Weg von Amsterdam in die amerikanische Stadt Detroit in die Luft zu sprengen. Nach Angaben des Fernsehsenders Sky News hatten die 3 Männer, vermutlich alle Briten, offensichtlich zu viel Alkohol getrunken. Die Boeing 777 war auf dem Weg zur Startbahn, als die Besatzung die Polizei verständigte. Der Pilot habe darauf die Maschine gestoppt. Ein Augenzeuge berichtete, wie die Polizei einen Mann in Handschellen abführte. Ein Flughafensprecher sagte, der Airport sei nicht geschlossen worden. Weder der Flugverkehr noch das Abfertigungsgebäude seien betroffen gewesen. Die anderen Passagiere mussten das Flugzeug ebenfalls verlassen, bevor die Maschine von Spürhunden nach verdächtigen Substanzen durchsucht wurde. Emirates entschuldigte sich für den Vorfall. Alle Passagiere seien in Hotels untergebracht worden. Sie würden am Samstag mit einem anderen Flug in das Golf-Emirat reisen können. Seit dem misslungenen Anschlag an Weihnachten müssen Passagiere in London oft langwierige Sicherheitschecks über sich ergehen lassen. Der Flughafen war im Sommer 2006 zudem Schauplatz einer großen Antiterroraktion, als ein Anschlag mit Flüssigsprengstoff vereitelt wurde. Ja, seitdem darf man ja keine Flüssigkeiten mehr mit an Bord nehmen. Wobei, wie sieht das eigentlich mit Körperflüssigkeiten? Will ich das wissen? Habe ich mir jedenfalls am Samstag aufgeschrieben. So, und dann ganz, ganz, ganz viele Terroristen, weil nämlich der verhinderte Flugzeugbomber von Detroit angegeben hat, seinen Ermittlern gestand, wie viel Folter da vorher stattgefunden hat, steht da natürlich wieder nirgendwo. Also, wie der jedenfalls angegeben haben soll, wären noch 20 weitere Muslime im Jemen entsprechend trainiert worden, berichtet zumindest CBS. Weil der war am Freitag einem Gericht vorgeführt worden und nach Verlesung der Anklage bekannte er sich nicht schuldig und hat dann aber angegeben, es waren doch ganz viel mehr, was dann irgendwie die Frage aufwirft, stimmt das? Wie viel Folter war beteiligt, bevor er diese Aussage getätigt hat? Oder haben sie ihm mit irgendwas gedroht oder ihm irgendwas angeboten? Na, also, weil irgendwie jedem, der halbwegs denken kann, klar sein kann, dass derselbe Anschlagsversuch jetzt nicht noch ein zweites Mal funktionieren kann. Deswegen macht man den dann geringfügig anders. Zum Beispiel, indem man sich, wie war das bei ZDF Markus Lanz, indem man sich den Zünder irgendwo im Mundraum versteckt. Dumm, die dumm, die dumm, da können sie so viel nackt scannen, wie sie wollen, den können sie niemals finden. So, dann ging auch das Steuermärchen noch eine Runde weiter. Schäuble verschiebt nämlich. Frankfurter Rundschau, Berlin. Im Steuerstreit der schwarz-gelben Koalition tritt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble auf die Bremse. Der CDU-Politiker zog zum wiederholten Male die von der FDP bereits für nächstes Jahr geforderte umfangreiche Steuerentlastung in Zweifel. Zugleich kündigte er erneut ein Sparprogramm an. Führende FDP-Politiker beharren darauf, dass die Koalitionspartner eine Steuersenkung von 24 Milliarden Euro vereinbart hätten. Weil, Punkt, das, Punkt, steht, Punkt, so, Punkt, im, Punkt, Koalitionspunkt, Vertrag, Punkt. Ausrufezeichen. Na, da gibt's ja die tolle Rede von der Schwafelwelle. Wo ich mich auch frage, was haben sie dem eigentlich vorher gegeben? Hätte sie mal Valium geben müssen. An dem Medienbericht zufolge erwägt das Finanzministerium, eine Steuerreform erst nach 2011 umzusetzen, wenn sich die Wirtschaft stärker erholt hat. Schäuble warnte vor voreiligen Festlegungen. Ob eine so umfangreiche steuerliche Entlastung realistisch ist, kommt zum einen darauf an, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung im Mai darstellt und zum zweiten darauf, zu welchen Einsparungen die Koalition bereit ist. Beides wird nicht voneinander zu trennen sein, sagte der CDU-Politiker dem Tagesspiegel am Sonntag. Und ich kann kein Schwäbisch. FDP-Politiker forderten, die Steuerpläne unabhängig vom Ergebnis der Steuerschätzung im Mai umzusetzen. Parteivize Andreas Pinkwart verlangte im Fokus ein Gesamtkonzept des Finanzministers. Ja, legt doch erstmal selber ein Gesamtkonzept auf den Tisch, ihr Pfeifen. Das Letzte, was ich an Gesamtkonzept von der FDP gelesen habe, war, so frei nach dem Motto, weniger Staatssekretäre, einer muss reichen. Und wie viele Staatssekretäre hat Guido? Drei? Na? Einer muss reichen, er hat drei. Das sei ja auch irgendwie die Frage auf, was zum Kuckuck geht da eigentlich ab? Na, solange sie in der Opposition sind, haben sie so eine große Klappe und dann kommen sie an die Regierung und haben eine ganz, ganz winzige Klappe. Ist alles geschrumpft. Wiegenwald, das braucht man ja selber. Ja, ach. Fraktionschefin Birgit Homburger erklärte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die FDP verhalte sich vertragstreu. Eine Steuerreform müsse Hand in Hand gehen mit Einsparungen und Schuldenabbau. In einem Gesamtkonzept müssten alle Subventionen auf den Prüfstand. Ach, wie wäre es mit den Subventionen für die Hoteliers? Na, ermäßigte Mehrwertsteuer für die Hoteliers. Packt diese Subvention doch erstmal auf den Prüfstand, ihr Pfeifen. Warum habt ihr die nicht vorher auf den Prüfstand gepackt? Werdet ihr natürlich nicht auf den Prüfstand packen. Wegen, weil das ist ja Klientelpolitik und wenn das unsere Klientel ist, dann mache ich gerne Klientelpolitik. Bla, blub, heiße Luft. Im Koalitionsvertrag hatten jedenfalls Union und Liberale die Steuerentlastung von 24 Milliarden Euro vereinbart. Ständchen, alles was im Koalitionsvertrag steht, gilt nur unter Finanzierungsvorbehalt. Steht da auch drin. Allerdings enthält der Vertrag auch einen Finanzierungsvorbehalt und den Hinweis auf neue Schuldenbremse. Für die öffentlichen Haushalte. Die Mehrheit der Deutschen hält jüngsten Umfragen zufolge derzeit nichts von weiteren Steuerentlastungen. Das war die Geschichte, die ich letzte Woche mal kurz erwähnt hatte. Na, da gibt es eine Umfrage, die sagt, Steuerschenkungen wollen wir nicht. Schenkungen vor allem. Möglicherweise kommt also eine Steuerreform erst später. Schäuble wich der Frage aus, ob er erwäge, weitere Steuersenkungen schon dieses Jahr zu beschließen, aber erst nach 2011 in Kraft zu setzen. An Spekulationen beteilige ich mich nicht, sagte er. Der Spiegel berichtete von solchen Erwägungen. Eine Ministeriumssprecherin sagte, es bleibe dabei, dass erst ab Mitte Mai nach der nächsten Steuerschätzung über den Haushalt 2011 und die Steuerpolitik entschieden werde. Was rein zufällig nach einer Wahl in so einem unwesentlichen Bundesland mit dem Namen Nordrhein-Westfalen liegt. Ne, rein zufällig. Laut Spiegel soll der Vorschlag schon beim anstehenden Spitzentreffen der drei Parteichefs der schwarz-gelbenen Koalition in einer Woche zur Sprache kommen. Kanzlerin Angela Merkel, CDU, will in dem Gespräch mit Vizewelle Guido Kanzler, FDP, und Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer, CSU, den seit Wochen tobenden Steuerstreit und andere Konfliktthemen der Koalition ausräumen. Schäuble kündigte, wie schon vor Weihnachten, Einschnitte an. Wir werden die Bürger auf Kürzungen vorbereiten müssen, sagte er. Jeder müsse wissen, dass Steuersenkungen nur mit Einsparungen bei den Ausgaben machbar seien. Deswegen haben wir ja schnell den Hoteliers noch ein Zäpfchen verabreicht. Konkrete Maßnahmen nannte er aber erneut nicht. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer in dieser Wahlperiode schloss der Finanzminister aus. Warum eigentlich? Ach so, weil das dann den Hoteliers auch nicht mehr... Ja, nee, dann... Auch denke in der Koalition niemand über eine Besteuerung der Schicht- und Feiertagsschläge nach. Das wird nicht kommen. Niemand hat die Absicht, eine Besteuerung zu erheben. Mhm. Ja, ja. Mensch, Herr Ulbricht, was machen Sie denn hier? Ab 2011 müsse der Bund mit dem Abbau des Rekorddefizits von 86 Milliarden Euro beginnen. Das allein wird schwierige Sparmaßnahmen zur Folge haben, für die wir Akzeptanz in der Bevölkerung schaffen müssen, sagte der CDU-Politiker. Der Koalition werde diese Aufgabe viel politische Klugheit und weniger Geschwätzigkeit abverlangen, fügte er hinzu. Die laufende Diskussion führe nicht zur Aufklärung und zur Akzeptanz in der Bevölkerung, kritisierte er. Ja, ach. Und dann gab es das Schuldspiel. Der FDP-Solms hat dann nämlich laut dpa die Union beim Thema Steuersenkungen in der Pflicht gesehen. Bei den Koalitionsverhandlungen sei es die Union gewesen, die schnellere Steuerentlastungen wollte und nicht die FDP, sagte Solms der Leipziger Volkszeitung. Die Union habe die Steuerentlastungen schon ab 2011 gewollt und nicht die FDP. Die Union werde nach der Steuerschätzung im Mai überprüfen, wie viel Spielraum bleibe. Hier ist jetzt ein bisschen lauter. Sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder der FAZ. Was dann irgendwie bei mir die Frage aufwirft, wenn doch Solms meint, die Union wär's, warum brüllt Guido dann rum, dass man sich doch gefälligst an Ausrufezeichen, den Ausrufezeichen, Koalitionsausrufezeichen, Vertrag Ausrufezeichen halten müsse. Ne? Guido brüllt rum. Von den christlich zensierenden Vollidioten höre ich da relativ überhaupt nichts. Wenn es doch gar nicht Wille der FDP gewesen wäre, warum brüllt Guido dann so? Haben sie dem irgendwie was in den Hintern gesteckt? Ah, na gut, zwei machen wir noch. Frankfurter Rundschau, Wiesbaden. Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr so stark eingebrochen wie noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Das Bruttoinlandsprodukt BIP schrumpfte 2009 infolge der weltweiten Wirtschaftskrise um 5%, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt. Das deckt sich mit der Einschätzung der Bundesregierung. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten im Schnitt mit einem Minus von nur 4,8% gerechnet. Im Jahr 2008 war die Wirtschaft noch um 1,3% gewachsen, 2007 sogar um 2,5%. Schuld an der schweren Rezession ist der Einbruch bei Exporten und Investitionen. Der private Konsum hielt sich noch vergleichsweise gut, weil die Preise kaum stiegen und die Abwrackprämie den Autokauf kräftig angekurbelt hatte. 2010 wird Experten zufolge nur ein Teil des Einbruchs wieder aufgeholt. Die Bundesregierung rechnet Kreisen zufolge mit einem Wachstum von etwa 1,5%. Auch in Sachen Verschuldung haben die Statistiker nachgerechnet. Ihr Ergebnis: Deutschland hält die Kriterien der EU nicht ein. Ach. Die Defizitquote der öffentlichen Haushalte betrug im vergangenen Jahr 3,2%. Die EU erlaubt ihren Mitgliedstaaten eine Verschuldungsquote von maximal 3% des Bruttoinlandsprodukts. Wer übrigens bei der Gelegenheit auch durch die Nachrichten geisterte, ein gewisser Herr Egeler, der ja seines Zeichens den großen Wahlaufseher spielen durfte, der aber eigentlich ja zu diesem Wirtschaftsdingsbums da zählt. Und dann haben wir da noch ein kleines Bastärchen. Nach drei lange Wochen hat die Kanzlerin geschwiegen, hat lächelnd die Sternsinger im Kanzleramt empfangen, siehe Intro, und vor einem Saurier-Skelett im Berliner Naturkundemuseum posiert. Doch kein Wort ließ sie sich entlocken zum Dauerstreit in der Koalition, zur Kritik an ihrem Führungsstil oder zur elenden Causa Steinbach. Es ist übrigens 11 Uhr, fällt mir gerade ein. Draußen tobt tief Angie durch das eiskalte Regierungsviertel. Drinnen blieb die Regierungschefin stumm. Ich freue mich auf die gemeinsame Klausurtagung des CDU-Bundesvorstandes am Donnerstag und Freitag, war alles, was sie sich entlocken ließ. Heute Nachmittag kommt die CDU-Spitze zusammen und pünktlich meldet sich auch Angela Merkel zu Wort. Merkel spricht Machtwort, meldet die Agenturen vorab. In einem Interview mit dem Handelsblatt betont die Kanzlerin, die Steuerstrukturreform solle möglichst bis 2011 umgesetzt werden. Dabei bleibt es. Auch der Stufentarif sei vereinbart, allerdings werde über die Details im Lichte der Steuerschätzung entschieden. Ja, nach der Wahl in NRW. Einen Tag nach der Wahl in NRW, soweit ich informiert bin. Damit steckte die Kanzlerin nach langem Schweigen im koalitionsinternen Dauerstreit die FDP und setzte sich von den eigenen CDU-Ministerpräsidenten ab, die angesichts einer Rekordneuverschuldung von 100 Milliarden Euro weitere Steuersenkungen in Frage stellten. Entsprechend erfreut reagierte FDP-Fraktionschefin Birgit Homburger. Das klare Bekenntnis von Bundeskanzlerin Merkel unterstreichte die Vereinbarungen des Koalitionsvertrages, sagte sie der Frankfurter Rundschau. Mit ihrer Ankündigung referiert Merkel genau genommen nur den Koalitionsvertrag. Angesichts zahlreicher Äußerungen von CDU-Ministerpräsidenten, die eine große Steuersenkung im kommenden Jahr zunehmend in Frage gestellt hatten und Überlegungen des Finanzministeriums für eine Verschiebung der Reform, schlägt die Kanzlerin mit der Festlegung auf das Jahr 2011 und dem Bekenntnis zum Stufentarif doch zwei wesentliche Pflöcke ein. So erklärte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Jürgen Rüttgers im Stern, die Koalition brauche einen Neustart in der Steuerpolitik. Vielleicht müssen wir die Steuersenkungen auf die Zähne strecken. Weiß ich nicht. Ähnliche Überlegungen werden auch im Bundesfinanzministerium angestellt. Natürlich sieht das Ganze nach wie vor unter dem, steht das Ganze nach wie vor unter dem Finanzierungsvorbehalt. Insofern versucht sich Merkel koalitionsintern vor allem Luft bis zur Steuerschätzung im Mai zu verschaffen. Bis nach der Wahl in NRW. In die eigene Partei hinein aber sendet sie das Signal, im entscheidenden Moment halte ich das Steuerfest in der Hand, nein, die Steuer. Und nein, tut sie nicht. Sie hat schließlich drei Wochen, ist sie, wie hätte Zensor Söll es so schön formuliert, auf Tauchstation gegangen. Ja. So wird den parteiinternen Kritikern, die Merkel mangelnde Führungsstärke vorwerfen, ein bisschen Wind aus den Segeln genommen. Eine Revolte erwarten CDU-Kenner auf der Klausurtagung ohnehin nicht. Sie verweisen darauf, dass die im konservativen Lager beheimateten Autoren des Merkel-kritischen Papiers dem Parteivorstand nicht angehören und daher nicht anwesend sein werden. Ja, also im Wesentlichen... Merkel hat also gesagt, nein, ich will aber die Steuern senken. Ja, blub, fällt mir dazu nur ein. So, und dann habe ich ganz heftig überzogen und lass die nackten Scanner hier einfach mal liegen. Werf einen Blick in die Musikecke, in der sich Anthony Rankin mit dem, steht hier nicht, Titel von der EP Desire versteckt. You Make Me heißt der. Warum habe ich mir das eigentlich nicht aufgeschrieben? Ach, egal. Und danach gibt es einen Ausschnitt aus einem 26C3-Vortrag, beziehungsweise den Fragen und Antworten zum Thema Freiheit gegen Sicherheit. 3590 ist die Nummer von dem Vortrag, falls den sich jemand auch nochmal ganz anhören will. So, und dann sage ich einfach mal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so getan habt, um mich hier vernehmen zu können. Und sag viel Spaß mit dem Herrn Rankin und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt. As you stand here in the darkness with me by your side, down this road, and now we've got nothing left to hide. I told you the truth, baby, I just came out and said it straight.
Well, I don't know if I was right or wrong, but it just couldn't wait. Just couldn't wait. Turn me upside down.
Ich wollte nur eine kurze Ergänzung machen zu der Diskussion, die du gerade mit jemandem hattest, der jetzt nicht mehr hier ist, zu der Frage nach, was für Interesse hat sozusagen der Staat eigentlich daran, uns alle zu überwachen. Wenn man das politiktheoretisch betrachtet, ist es ja so, dass wir sozusagen alle in dem Wunsch danach, dass dieser Souverän uns sozusagen Sicherheit schenkt, uns unsere eigene Freiheit sozusagen abgeben. Und da ist natürlich dann genau das Problem. In dem Moment, wo der Staat glaubt, bestimmte Personen glauben, denen glaubhaft gemacht wird, dass sie mit solchen Mechanismen mehr Sicherheit erzeugen können, sind sie quasi regelrecht in der Pflicht, solche Dinge auch zu benutzen, weil sie eben die Verpflichtung den Bürgern gegenüber haben, ihnen Sicherheit zu geben. Dass wir alle hier wissen, dass es mit solchen Mechanismen so nicht möglich ist, sondern dass da auch unglaublich große Risiken drin stecken, ist die eine Seite. Aber man darf eben diese staatliche Verpflichtung, die sozusagen, ja, also die viele Menschen eben auch sehen, nicht vergessen. Und das ist eben auch genau das Problem, was wir generell bei allem in diesem Bereich haben. Sicherheit hat sozusagen aus politikwissenschaftlicher Sicht in einem Staat, in einem staatlichen System einen höheren Wert als Freiheit. Und mit dieser Frage sollten wir uns mal allgemeiner auseinandersetzen, nicht nur darauf bezogen. Wenn wir da eine gute andere Argumentationsstrategie entwickeln, haben wir vielleicht auch auf breiterer Ebene eine ganz andere Chance, da was zu machen.
Klar,
aber diese
Anarchy rules.
Diese also die Argumentationsstrategie, die du da wünschst, die gibt's eigentlich, weil es ist nämlich völliger Bullshit. Es geht nicht gegen die zur Abwägung von Sicherheit gegen Freiheit, sondern wenn etwas abgewogen, wenn irgendwo Freiheit beschränkt wird staatlicherseits, geht es nicht darum, Sicherheit zu erzeugen, sondern andere Freiheiten zu schützen. Also dieser Blödsinn davon, dass wir seit einigen Jahren immer Sicherheit gegen Freiheit abwägen, sehe ich überhaupt nicht in unserer Verfassung drin. Was ich allerdings sehe, ist, dass diese dumme Idee viele Leute dazu bringt, irgendwelchen Irrsinn zu machen. Also, und man ist auf einer Ebene, dass der einzige Innovationsfaktor in Deutschland nur noch bürokratischer Irrsinn zu sein scheint. Und ich darf nochmal an diese wunderbare Datenschleuder, ich glaube, es ist die Nummer 87, erinnern, mit dem E-Pass-Design, in der sehr schön mal hinterfragt wurde, wie sind eigentlich die Finanzstrukturen, was ist eigentlich mit dieser Bundesdruckerei, und wir können sie ja mittlerweile, heißt sie auch weiterhin Bundesdruckerei, und wo ich dann bei Vorträgen immer zu sagen pflege, verdammt nochmal, jetzt wäre es doch mal schön, wenn ein paar Journalisten das Korruptionsphänomen RFID-Chips in Ausweispapieren oder in Identifikationspapieren angucken und sich das ganze Thema mal anschauen und dann gar nicht nur von der, guck mal, da ist jetzt ein Grenzsystem angucken, sondern was macht da eine bestimmte Form von Industrie, nämlich RFID-Industrie, die irgendwas erzeugt, was kein Mensch braucht, was man aber milliardenfach verkaufen will für hohe Preise und dafür dann auch noch nebenbei die Freiheit abschafft. Also wenn es nur Korruptions wäre, wäre es ja nicht so schlimm. Dann geht es nur darum, dass Geld woanders ist. Aber hier wird Freiheit mit angeschafft und deswegen, glaube ich, muss man manchmal den Weg von wir analysieren jetzt das System eben auch verlassen. Es war zwischendurch schön auch mitzukriegen, dass das Zeug nicht funktioniert. Man muss sich auch klar machen, es geht nicht darum, dass es funktioniert. Es ist schlichtweg egal. Es muss nicht funktionieren. Das Wort Aberglaube fand ich mit das Schönste in deinem Vortrag. Ja. Danke.
Danke. Okay. Ja, noch 2 Minuten haben wir.